Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich melde mich jetzt zurück zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 2. Juli 2025. Wie unseren Schweizer Zuschauern wünsche ich auch Ihnen einen tollen Start in den heutigen Tag. Gib jeden Tag die Chance, dein Bester zu werden und vor allem wünsche ich Ihnen allen einen kühlen Kopf. Daran mangelt es nämlich in der Politik. Es ist gewaltig, wie triebgesteuert und triebübersteuert mit mangelhafter Impulskontrolle so viele Politiker unterwegs sind. Ich habe den Verdacht, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, dass auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz so sehr natürlich immer darauf bedacht, kontrolliert und kühl zu wirken, wie ein jederzeit explodieren könnender Vulkan, dass eben auch dieser Bundeskanzler, dieser Politiker seine Emotionen zu wenig im Griff hat. Ich werde das gleich darstellen anhand eines sehr interessanten Buches, das ich gerade am Lesen bin von Robin Alexander, Letzte Chance. Doch vorher noch dies. Große Weltwoche-Livestream nächste Woche, Mittwoch, 9. Juli. Weltwoche.ch/live, Weltwoche.ch/live und auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal. 17.00 Uhr, Mittwoch, 9. Juli, also heute in einer Woche. Wenn Sie live in der Sendung dabei sein wollen, mir eine Frage stellen, mich kritisieren oder mit mir diskutieren möchten, Anregungen sind auch willkommen. Schreiben Sie uns Ihre Frage, Anregung, Kritik direkt an fragen@weltwoche.ch. fragen@weltwoche.ch oder über das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Wir kontaktieren ausgewählte Zuschauer, damit sie ihr Anliegen direkt und live an mich richten können. Wir freuen uns. Koalition einigt sich auf Verfassungsrichter. Regierungsfraktionen wollen Bundesarbeitsrichter und Professorinnen vorschlagen. Das ist eine hochinteressante Nachricht. Jetzt kritisieren doch vor allem auch die Deutschen und die Eurokraten immer wieder Länder wie Polen, die sagen, ja, ihr Polen, ihr wählt ja die Politiker, die Richter da nach politischen Kriterien aus. Das geht ja gar nicht. Die hängen ja dann am Gängelband der Politik, der Parteien. Ihr seid ein Unrechtsstaat. So ist man auf die Polen losgegangen, hat ihnen das Geld gestrichen. Und erst als der Brüssel-Liebling Donald Tusk zurückgekommen ist in die Regierungsverantwortung, da hat man die Auflagen fallen lassen. Und jetzt, die Deutschen machen ja genau das Gleiche. Sie nominieren die Richterkoalition, einigt sich auf Verfassungsrichter. Ich meine, hat man denn so tun wollen, als seien Richternominierungen keine politischen Verfahren, keine politischen Statements und auch politischen Maßnahmen? Doch dummes Zeug und auch wieder ein Ausdruck für diese Doppelmoral. Bei den Polen ist man dagegen, weil eben eine konservative Regierung da gesagt hat, wir wollen nicht nur progressive linke Richter, sondern wir möchten vielleicht auch mal einen Richter da haben, eine Richterin, die unser Denken zum Ausdruck bringt. Genauso macht es ja jetzt die Koalition, aber wenn es die Deutschen machen, dann ist es natürlich Ausdruck von höchstem rechtsstaatlichem Empfinden. Wenn es die Polen machen, ist es unterirdisch. Merken Sie etwas? Und abgesehen davon, ich meine, dass die Richterwahlen so hochgradig politisch sind und eben überhaupt nicht frei, zeigt sich auch darin, dass man die AfD daran hindern will, zu bestimmen, wer da Richter werden könnte in Deutschland. Das ist ja das unausgesprochene Eingeständnis, dass man selber hochpolitische Richterwahlen hat in der Bundesrepublik. Und wenn ich jetzt da sehe, dass eben die Kandidatin von SPD und CDU für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, wenn ich sehe, dass die sich für ein AfD-Verbotsverfahren ausspricht, ja, da müssen sie sich auch nicht zweimal wundern, beziehungsweise müssen sie nicht die Frage stellen, ob nicht vielleicht auch in Deutschland die Bestellung des Bundesgerichts, des Verfassungsgerichts bestimmten politischen Einflüssen gehorchen könnte. Also wenn die EU sich selber ernst nimmt, müsste sie jetzt ein Sanktionsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland einführen. Aber das macht sie eben nicht. Und deshalb kann ich verstehen, wenn die Polen, wenn die Ungarn, wenn die kleinen Länder, die ja die Hoffnungsträgerländer in der Europäischen Union sind, wenn die sagen, dieser himmeltraurige EU-Verein verrät doch seine eigensten Grundsätze. Und hier haben sie es schwarz auf weiß. Koalition einigt sich auf Verfassungsrichter. Robin Alexander, letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Das ist ein Buch, das spannend und mit vielen Details den Machtwechsel in der Bundesrepublik beschreibt. Und Robin Alexander ist ja bekannt geworden durch seinen Bestseller Die Getriebenen, damals im Zusammenhang mit der deutschen Flüchtlingspolitik. Und das sind gute Recherche und Fleißleistungen, die hier offenkundig werden, was da zusammenkommt. Nun, ich bin noch nicht so weit, etwa auf Seite 80, aber etwas habe ich bereits gelernt, und das führt mich zurück an meinen Anfangsbefund. Ist Kanzler Merz ein Mann, der seine Emotionen nicht im Griff hat? Man könnte es meinen aufgrund der Darstellung. Das Buch beginnt mit einer Erklärung, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Merz plötzlich in scheinbarer totaler Schubumkehr, Bruch aller früher Versprechungen, plötzlich von heute auf morgen diesen Schuldentsunami beschließt in der Bundesrepublik, dafür Aufrüstung, aber Milliarden, dann die Infrastruktur. Auch die Grünen haben dann für ihren Klimafonds mehr bekommen, als sie sich damals von Altkanzler Scholz erstritten wollten. Also der Merz, der hat da wirklich mit dem Füllhorn ausgeschenkt. Und wenn man nun der Darstellung von Robin Alexander trauen kann, dann hat das einfach damit zu tun gehabt, diese Beschleunigung, dieser Durchbruch zu einem Schuldentsunami, die Episode im Weißen Haus, als Präsident Trump der den Zelensky zusammengefaltet hat. Das ist der Auslöser gewesen. Ach, nach diesem Vorfall habe Merz dann beschlossen, wir müssen hier jetzt die Schulden hochbringen, die Welt steht am Abgrund und ein Krieg mit Russland steht unmittelbar bevor. Merz ist anscheinend davon ausgegangen, dass Trump noch in jener Nacht, als es da besonders hoch und her ging, nach dieser Kollision zwischen Zelensky und Trump, dass Putin mehr oder weniger übermorgen das Baltikum angreifen werde. Und da fragt man sich natürlich schon, ich meine, was ist denn hier eigentlich der ausschlaggebende Handlungstreiber? Ich meine, wenn so eine Episode im Weißen Haus dermaßen Auswirkungen zeitigen kann, wenn der designierte Bundeskanzler der Auffassung ist, dass Putin sofort angreift, obwohl er dann nicht angreift, und sich schließlich noch auf die Feststellung versteift, Trump hätte tatsächlich aus der NATO austreten wollen, was ja an sich eine Abstrusität ist, eine völlige Verkennung, denn die Amerikaner, das haben wir hier schon öfters dargelegt, haben ja ein genuines Interesse an der NATO und eben eine Präsenz zu markieren in Europa. Darum haben sie auch die Nord Stream Pipeline immer hintertrieben, weil ihnen natürlich die Interessenverknüpfung zwischen Russland und Deutschland immer ein Dorn im Auge war, weil eben die Amerikaner ein gesichertes nationales Interesse haben. Und wenn ich das jetzt lese hier bei Robin Alexander, dann kommen bei mir einfach Zweifel auf an der Urteilskraft dieses Bundeskanzlers. Man kann doch nicht derartige Budgetexzesse beschließen aufgrund einer Fernsehepisode im Weißen Haus und weitreichendsten Interpretationen. Das legt tatsächlich den Schluss nahe, dass hier ein sehr stark gefühlsgetriebener Politiker am Ruder ist, was ja übrigens auch etwas zu seinem immer so fast forciert wirkend unterkühlten Außeneindruck passen würde. Friedrich Merz wirkt ja nicht wirklich entspannt, oder, wenn er sich da äußert. Man hat das Gefühl, das ist alles einstudiert und ein falsches Wort auch eines Moderators oder eines Journalisten könnte sofort da eben diesen schlummernden Vulkan zum Explodieren bringen. Wir lesen übrigens auch, dass Friedrich Merz Mühe hat, mit Andersdenkenden zu sprechen, dass er anders etwa als Helmut Kohl oder auch eine Angela Merkel sich nicht auch mit dem ideologischen Gegner an einen Tisch setzt, sondern er schickt dann immer seine Unterhändler los. Also da scheint sich jemand in seiner eigenen Höhle wohler zu fühlen als in der Interaktion mit Menschen, die unter Umständen anderer Meinung sind als er. Das ist schon hier sehr interessant. Und noch eine Erkenntnis, die man auch in den deutschen Medien jetzt hat stark lesen können, aufgegriffen wurde, das ist natürlich die Recherche von Robin Alexander, dass der Plan, die Schuldenbremse zu lockern und da eben diese Schuldenexzesse loszulassen, dass dieser Plan schon viel älter ist, von Merz allerdings auf Eis gelegt wurde. Interessanterweise glaube ich mich aber nicht daran zu erinnern, dass Robin Alexander damals, als eben diese weitreichenden Beschlüsse gefasst wurden durch Merz, darauf schon hingewiesen hätte in seiner Berichterstattung. Ich kann mich da aber auch durchaus irren. Interessant ist, dass im Thema Zuwanderung ja jetzt wieder eine fürchterliche Gewaltaktion da in einer Badeanstalt zu reden gegeben hat. In der Bundesrepublik, da hat es von mutmaßlich syrischen Asylbewerbern eine Vergewaltigung gegeben an einer deutschen Badi-Besucherin. Und da hat sich dann der zuständige Bürgermeister sinngemäß so geäußert, ja, das sei, wenn es halt heiß werde, könne einem da schon die Sicherung durchbrennen. Und das hat in den sozialen Medien, auch in den News natürlich sehr starke Reaktionen ausgelöst. Also die Hitze ist schuld. Nein, ich glaube, man muss sich viel ernsthafter mit der Frage auseinandersetzen, der kulturellen Differenzen. Und ich glaube, man ist da viel zu sorglos unterwegs. Und ich habe darüber auch mit dem Investor Peter Thiel gesprochen, in den Vereinigten Staaten, in Los Angeles. Das Interview erscheint nächste Woche. Und er hat mir erzählt, ja, es gäbe da eben zutiefst verstörende, für ihn verstörende Eigenschaften in der islamischen Kultur. Und vielleicht sollten wir aufhören, die islamische Welt sozusagen auf den aus unserer Sicht richtigen Weg zu bringen, also uns dort etwas weniger einzumischen, aber wir sollten vielleicht uns auch darauf konzentrieren, unsere Gesellschaften hier entsprechend zu führen. Und Thiel misst der Bedeutung des dem Christentum eine ganz hohe Bedeutung zu. Er sagt, das prägt eigentlich das westliche Selbstverständnis und deshalb sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, was die Zuwanderung aus muslimischen Kulturkreisen angeht. Das ist natürlich ein Tabu, wenn man das so ausspricht, denn nach heutigem Stand des akzeptierten Dogmas ist es ja so, dass die Muslime an sich überhaupt kein Problem darstellen, sondern eben die islamischen Terroristen. Und diese Unterscheidung, ich weiß, alles widerstrebt einem, diese Unterscheidung aufzuheben, weil es einfach nicht unser Blick ist, hier sozusagen die Menschheit zu segmentieren in dieser Art und Weise. Aber ich glaube, man muss sich schon die Frage auch stellen, was ist denn eigentlich los, wenn Leute, die aus diesem Kulturkreis hierher kommen, als Flüchtlinge auch mit Sozialleistungen ausgestattet werden, zum Teil halt nicht bleiben können, warum die in dieser Art und Weise kriminell werden. Und das ist ja nicht ein Einzelfall. Wir sehen ja eine ganze Kaskade davon in Deutschland. Also Vorsicht bei Zuwanderung aus muslimischen Ländern. Der Weltpolizist, Israel, Iran, NATO, was steckt hinter Trumps neuer Machtshow? Ja, interessant, die deutschen Zeitungen und hier der Spiegel, die liegen einfach falsch. Ich glaube, das Bemerkenswerte an der Trumpschen Außenpolitik ist, dass sie eben einen Bruch darstellt mit dieser früheren Weltpolizistenrolle. Vor allem auch in ihrer neokonservativen Interpretation, wie wir sie zuletzt im Irakkrieg gesehen haben, in Libyen, in Afghanistan. Und da ist das ja fürchterlich, brutal an der Wirklichkeit gescheitert. Und ich glaube, dass Trump eben eine interessante Außenpolitik vertritt. Ich argumentiere das in der neuen Ausgabe der Weltwoche, der gedruckten Ausgabe, die am Donnerstag erscheint, dass eben Trump hier nicht den ideologischen Lagern zuzuordnen ist. Er ist eben nicht der Isolationist. Die gleichen Medien, die sagen, er sei ein Weltpolizist, haben ihn vorher beschimpft, er sei ein Isolationist. Nein, das ist er nicht. Und er ist eben auch kein neokonservativer Interventionist. Er beschreitet hier eben einen pragmatischen Mittelweg. Limitierte Abschreckung, keine militärischen Nation-Building-Abenteuer. Die Rede in Riad 2017, das muss man ernst nehmen. Aber eben, unsere Medien klammern sich ans Feindbild. Und sie wechseln das Feindbild auch. Also wenn er eben neokonservativ scheint, wenn er sich einmischt, dann ist ganz schlimm. Wenn er sich nicht einmischt, dann ist noch schlimmer. Also sie können sich gar nicht entscheiden, nach welchen Kriterien sie Trump in Grund und Boden stampfen wollen. Ich rate zu einer pragmatischen Sicht, denn Trump ist eben der, aus meiner Sicht, Anti-Ideologe, der Erzpragmatiker. Und das ist das, was ich interessant finde an seiner Außenpolitik, an seiner neuen Weltordnung. Und das ist eben eine Chance im Nahen Osten, wobei da bin ich sehr zurückhaltend, da führen sie Krieg seit über 3000 Jahren, aber eben auch in der Ukraine, dass man hier versucht, nicht eine Welt nach den amerikanischen Vorstellungen umzupflügen. Wir müssen versuchen, Gott in die hineinzuprügeln, aber sie haben es nicht kapiert. Nein, das macht er nicht. Er sagt, wir lassen den Staaten ihre Sonderwege und den Gesellschaften, sofern sie aber, natürlich aus amerikanischer Sicht, nicht die Gesamtstabilität des Systems in Frage stellen. Das ist eine andere Prioritätenordnung, als man sie noch vor 20 Jahren im neokonservativen Zeitalter beobachten konnte. Damals die Vereinigten Staaten noch viel stärker die Weltmacht Nummer 1. Da hat sich eben etwas verändert. Senat billigt Entwurf für Gesetzespaket. Das wird ja in Grund und Boden gestampft in den Vereinigten Staaten, auch von unseren Medien, diese Big Beautiful Bill. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die man für diese Big Beautiful Bill in Anschlag bringen kann. Entlastung der Unternehmen, Entlastung der Bürger, Investitionen in den Sicherheitsbereich. Natürlich, die Schulden werden aufgeblasen. Die Amerikaner gehen allerdings davon aus, die Optimisten, dass man aufgrund der KI-Revolution wieder Wachstumsraten, Produktivitätssprünge erziele, die eben so dieses Schuldenproblem wieder relativieren. Übrigens interessant, im Silicon Valley bestimmte Firmen 85% der Belegschaft entlassen, dank künstlicher Intelligenz. Das sind natürlich gewaltige Automatisierungsschritte, die natürlich dann auch wieder zu entsprechenden sozialen Konfliktstellen führen. Das wird also differenziert zu beurteilen sein. Lassen Sie sich da nicht zu sehr ins Boxhorn jagen von den ausschließlich negativen Einschätzungen unserer Medien. Polen führt Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland ein. Das ist auch ein wesentliches Thema aufgrund des unkontrollierten Stroms von Migranten. Ich sage nur Viktor Orban. Als Viktor Orban das Gleiche gemacht hat, da haben Sie ihn ja zusammengestampft in Brüssel, in Berlin. Und jetzt macht da Polen das Gleiche. Es regt sich kein laues Lüftchen an Kritik. Orban war seiner Zeit voraus. Und es wäre an der Zeit, dass die deutschen Medien und auch die deutsche Politik sich eigentlich beim ungarischen Ministerpräsidenten einmal entschuldigen würden für diesen Unsinn, den sie da mal verbreitet haben. Deutschland im Hitzestau, das hat mir gefallen, der Kommentar heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Morgen. Mannheim, sehr innovativ, wie man auf die heißen Tage reagiert, mit autoritärem Gesicht. Ein Artikel, auch in der FAZ, der zwar die AfD stark kritisiert, ihr aber mit dem Verbotsverfahren nicht beizukommen empfiehlt. Also er sagt, das ist ein ganz schlechter Weg, wenn man da mit Verbotsverfahren kommt, das sei für die Demokratie auch eine Gefahr, könnte eine Gefahr sein. Und das ist auch noch bemerkenswert, dass jetzt hier ein gewisses Umdenken in der CDU-Presse stattfindet, dass man hier auch wieder interessant, wie eng die deutschen Medien immer an ihren Parteien hängen, also kaum sagt ein Dobrindt oder ein anderer CDU-CSU-Exponent, nein, ein Verbotsverfahren ist nicht gut, ja, dann marschieren die entsprechenden Medien natürlich in die genau gleiche Richtung. Da sehen Sie eben, wie stark die Medienlandschaft auch parteipolitisch geprägt ist in der Bundesrepublik hier, das autoritäre Gesicht. Unmut unter AfD-Abgeordneten, das kann ich verstehen. Alice Weidel und Tino Chrupalla haben sich da eine gewaltige, natürlich abgesegnet von ihren Kollegen, gewaltige Lohnerhöhung genehmigt, wenn man so will. Fast eine Verdoppelung der Bezüge von 12.000, jetzt noch Zusatzleistungen von auch 12.000, die waren bis jetzt nur 6.000. Und gleichzeitig kritisiert man Diätenerhöhungen bei anderen Parteien. Das scherbelt natürlich gewaltig. Ein Glas Wein mit Merkel bringt Merz ins Straucheln. Beim Maischberger Auftritt des Kanzlers und eben das Glas Wein, er konnte sich da nicht durchringen, ihr zu sagen, der Moderatorin, dass er gerne mit Frau Merkel mal ein Glas Wein trinken würde. Das war dann irgendwie ihm nicht so recht zu entlocken. Mir ist aber ein anderer Satz aufgefallen. Deutschland wird nicht Kriegspartei, sagte Merz, und er relativierte auch etwas seine Taurus-Aussagen. Er sagte, Taurus ist nach wie vor eine Möglichkeit, um Putin in der Unsicherheit zu lassen. Also die Entschlossenheit, da diesen Marschflugkörper, diesen bunkerbrechenden Marschflugkörper einzusetzen, made in Germany, die hat offensichtlich nachgelassen. Das hat im Wahlkampf noch etwas anders geklungen. Gut so, kann ich es meinen. Aber Deutschland wird nicht Kriegspartei sein, sagt Friedrich Merz. Und auch da seine Urteilskraft. Oder vielleicht erzählt er absichtlich die Unwahrheit. Deutschland ist Kriegspartei gegen Russland. Ich meine, in was für einer Traumlandschaft lebt hier der deutsche Bundeskanzler? Natürlich ist man Kriegspartei. Sie sind Kriegspartei in Deutschland im Wirtschaftskrieg gegen Russland mit den Sanktionen. Das wird ja heute gar nicht mehr als Krieg beurteilt. Dabei sind ja die Kriege heute gar nicht mehr offen. Man könnte sogar fast noch sagen, ehrlich militärisch. Nein, Kriege werden heute mit Sanktionen geführt, mit der Hungerwaffe der Wirtschaftsboykotte. Ich meine, was... Die Verharmlosung des Wirtschaftskriegs, das ist ja etwas Unglaubliches. Deutschland ist Partei im Wirtschaftskrieg. Ganz klar, sie ist Kriegspartei. Und sie ist auch Kriegspartei bezüglich von Waffenlieferungen. Und wenn ein deutscher Kanzler behauptet, Deutschland ist keine Kriegspartei, Entschuldigung, dann führt er seine Wähler, dann führt er die Deutschen hinters Licht. Deutschland ist Kriegspartei. Und wenn sie eben von ihren gewählten Repräsentanten da oben, von ihren Regierungen, nicht ehrlich informiert werden, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn diesen Parteien immer mehr Leute davonlaufen. Also man sollte doch zumindest erwarten können, dass in einer schwierigen Situation politische Konflikte, und es mag ja sein, dass man es ganz anders sieht und dass da die deutsche CDU-SPD-Regierung zum Schluss kommt, wir müssen jetzt gegen Russland auf die Barrikaden steigen. Ich würde da nicht dazu raten, aber egal, die machen es jetzt einfach. Aber dass man das dann auch noch abstreitet und sagt, nein, wir sind also überhaupt keine Kriegspartei, das zeigt ihnen, wie undurchdacht, unlogisch und unstrategisch hier auf der obersten Stufe gedacht wird. Und man nimmt eben auch die Leute nicht ernst. Man respektiert die eigene Bevölkerung nicht, wenn man sie auf so eine, Entschuldigung, primitive Art und Weise anlügt. Brandschwarz, ich meine, das ist doch nicht ein demokratisches Selbstverständnis, wo man gegenüber dem Chef, und die Bürger sind der Chef in der Demokratie, mit der Ehrlichkeit auftritt. Das ist eine salonfähige Verlogenheit, die hier in dieser Sendung zutage getreten ist. Danke, Frau Maischberger. Sie ist allerdings nicht darauf eingetreten, als er das gesagt hat. Wo sind denn eigentlich die deutschen Medien? Die glauben das noch. Ja, ja, wir sind überhaupt keine Kriegspartei. Wir wollen zwar Russland nur aushungern, wir liefern Waffen, wir drohen den ganzen Tag, auch verbal, mit Eskalationen und so weiter, halten den Krieg am Laufen. Aber nein, nein, wir sind also überhaupt keine Kriegspartei. Das sind Schlafwandler, meine Damen und Herren. Die sind sich gar nicht bewusst, in welcher Lage sie sind und in welche Lage sie ihr eigenes Land und die Bürger hineinmanövriert haben. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen trotzdem entspannten, kühlkopfigen Tag. Bis bald. Wir sehen uns spätestens morgen wieder bei Weltwoche Daily.